Also natürlich hat mich alles um das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch wirklich stark beschäftigt. Also ich habe mal eine Woche gehabt, wo ich gedacht habe, heute ist der schlimmste Montag deines Berufslebens. Da kannte ich aber die anderen Tage noch nicht. Der Dienstag war dann noch schlimmer, der Mittwoch und der Donnerstag. Und als ich am Freitagabend dann tatsächlich erst am Abend aus dem Büro gehen wollte, hat mich ein sehr bekannter, muss ich sagen, Journalist eines sehr großen Nachrichtenmagazins angerufen und hat mich eigentlich nur permanent beschimpft und eigentlich keine Frage gestellt.
Essen im Ohr. Menschen.
Wir sind wieder da mit unserem niegelnagelneuen Folgen von Essen im Ohr, eurem Lieblingspodcast, wenn es um spannende Persönlichkeiten aus Essen geht. Und heute ist ein Mann zu Gast, der ursprünglich mal als Justizbeamter seine berufliche Karriere gestartet hat. Dann hat er sich nochmal komplett umorientiert und hat dann 30 Jahre lang erfolgreich die Pressestelle im Bistum Essen geleitet. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ulrich Lothar.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Anfang des Jahres sind Sie offiziell in Ruhestand gegangen und haben Ihr Amt dann an Ihren Nachfolger Jens Albers übergeben. Hat der eigentlich zwischendurch mal angerufen und nach einem Tipp gefragt?
Tatsächlich hat er das getan, was mich auch sehr freut. Aber wir hatten immer ein gutes Miteinander und das, denke ich, wird sich auch fortsetzen.
Lesen Sie im Moment noch so seine Pressemitteilung oder haben Sie das Gefühl, nee, ich bin erstmal so im Ruhestand angekommen?
Also so ganz raus ist man ja nie. Das heißt, natürlich gucke ich, was weiterhin so passiert, auch im Bistum passiert, in der katholischen Kirche passiert. Ich habe nach wie vor Kontakt zu vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch ja zu Freundinnen und Freunde geworden sind im Laufe der Jahre, sodass also dieses Interesse nicht nachgelassen hat. Aber ich muss es nicht mehr tun und das ist auch ein schönes Gefühl.
Was hat er denn gefragt, wenn ich fragen darf?
Ich glaube, da ging es um Informationen, wo irgendwas zu finden ist oder ob ich es auswendig wisse. Also das Übliche würde ich fast sagen, was in jedem Beruf ist, wenn jemand eine neue Stelle antritt und seinen Vorgänger nochmal fragt, wie denn sich bestimmte Dinge verhalten.
Ist doch auch ein schönes Gefühl, gefragt zu werden und zu wissen, der andere hat so viel Vertrauen und auch eine so gute Basis gehabt, der greift jetzt einfach mal kurz zum Hörer.
Ja, und das finde ich auch in dem Fall gar nicht so ungewöhnlich, weil ich glaube schon sagen zu dürfen, alles das, was wir da im Bistum gemacht haben, das ist immer eine tolle Teamleistung gewesen, das habe ich nicht alleine gemacht. Und wenn man jetzt so rückblickend feststellt, das war wohl alles sehr erfolgreich, dann denke ich mal, ist es auch so, dass die Leute einfach ganz normal fragen, was da so ist und dann antwortet man darauf, ja.
Okay. Ich habe auf jeden Fall eine kleine Nachricht für Sie von Jens Albers. Die würde ich Ihnen gerne vorspielen.
Oh ja.
Wenn dein Chef dir so viel Vertrauen entgegenbringt und dir so viel Freiheiten in deinem Arbeiten lässt, dann kann man einfach nur sagen, danke, Uli.
Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ja schon fast rührend. Aber das finde ich auch sehr nett und ich kann das Kompliment ja umgekehrt auch nur zurückgeben.
Das war auf jeden Fall schon mal ein super Start in den Podcast. Sie haben gerade schon verraten, es ist der allererste. Sagen wir unseren Hörerinnen und Hörern jetzt gerne nochmal, wo sie eigentlich eingeschaltet haben. Ich bin Anne Schweizer, ich sage herzlich willkommen. Ihr hört Essen im Ohr, unseren Podcast bei Radio Essen, in dem wir Persönlichkeiten treffen, die auf unterschiedlichste Arten mit unserer schönen Stadt Essen verbunden sind. Ich mache kurz noch ein kleines bisschen Werbung. Uns gibt's wöchentlich, jeden Dienstag mit einer neuen Folge. Da ist dann zum Beispiel Dr. Tobias Ode dabei, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein oder Sophia Winkler, die Torhüterin der SGS Essen. Die Folgen könnt ihr euch anhören auf radioessen.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. So, jetzt erstmal genug Werbung. Ulrich Lothar, wir starten jetzt richtig los mit der Podcast-Folge. Wir haben einen akustischen Steckbrief. Ich sage Ihnen die Kategorien und Sie dürfen das gerne mit Leben füllen. Wir fangen an mit vollständiger Name.
Ulrich Lothar.
Wann und wo geboren?
Am 1. Januar 1959 in Essen.
Und dementsprechend wie alt?
66 Jahre.
Wo aufgewachsen und wo erwachsen geworden?
Ich bin wirklich immer meiner Heimatstadt Essen treu geblieben. Ich bin in Essen aufgewachsen und habe hier auch bis aufs Studium immer, war ich auch immer tätig.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin Rentner.
Rentner-Azubi, haben Sie gerade schon im Vorgespräch gesagt, also noch nicht so richtig in Übung.
Genau, ich bin ja noch ganz frisch in diesem neuen Amt, wenn man so will, und muss das noch ein bisschen lernen. Aber ich fand jetzt, die ersten Wochen haben sich ganz gut, sind ganz gut angefangen. Und ich hoffe mal, dass sich das jetzt so fortsetzt. Und ich finde es auch ein Vorteil, muss ich sagen, dass ich jetzt so in den Frühling hinein diesen neuen Zustand erreicht habe. Wenn man es jetzt in den Winter, dann wäre es ein bisschen trister vielleicht, auch vom Wetter her. Und so habe ich jeden Tag Sonnenschein. Also es ist jeden Tag noch so ein wirkliches Urlaubsgefühl.
Ah, richtig schön. Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das noch lange hält. Ihr größtes Hobby?
Ich kann gar nicht sagen, dass ich ein größtes Hobby habe. Also ich lese gerne viel, ausgiebig vor allem Zeitungen, Bücher natürlich. Aber ich fahre auch sehr gerne Fahrrad und habe auch in den letzten Wochen wieder begonnen, meine Heimatstadt Essen zu erkunden. Ich kenne schon viele Fahrradwege hier, aber also in Stadtteilen, in denen ich seltener bin, da fahre ich dann gerne mit dem Fahrrad und gucke mich um. Und
wo waren Sie so zuletzt unterwegs?
Zuletzt war ich auf Zollverein. Das ist nochmal ganz interessant, wenn man bestimmte Wege mit dem Fahrrad fährt und nicht eben zu Fuß. Das dauert dann manchmal zu lange.
Aber es gibt ja viele ausgebaute Trassen, gerade auch rund um Zollverein.
Die Trassen kenne ich relativ alle, also die fahre ich sogar sehr regelmäßig. Aber so im Essener Norden nach Altenessen zu kommen, mein früherer Kollege Thomas Rünke hat mir gezeigt, wie man also auch auf Fahrradwegen nach in den Essener Norden kommt. Das hat mich schon sehr erstaunt, weil das kannte ich alles noch nicht.
Da haben Sie jetzt eine gute Gelegenheit gehabt, das schon zu erkunden. Verbindung zu Essen ist jetzt leicht. Sie kommen erstmal aus Essen.
Na klar, ich bin hier geboren, das ist das eine. Aber wenn ich so an meinen ersten Job denke, den ich beim Amtsgericht hatte, das war das Amtsgericht Essen. Oder wenn ich auch an meine ersten journalistischen Gehversuche bei den Borbecker Nachrichten denke oder so. Also insofern ist immer viel mit Essen verbunden gewesen. Ich habe mein Volontariat bei der Neuen Rhein, Neuen Ruhr-Zeitung gemacht in Essen. Also insofern gibt es eine ganze Menge Verbindungen. Und wenn man 30 Jahre einen Job hatte in einem einzigen Unternehmen, wenn ich das mal fürs Bistum so bezeichnen darf, dann ist da auch eine sehr starke Bindung zu Essen. Das heißt, ich bin natürlich in dieser Stadt sehr zu Hause.
Das glaube ich sofort. Ihre größte Stärke?
Ja, ich glaube, das ist liegt auf der Hand, wenn man diesen Beruf hat, Journalist zu sein. Denke ich mal, ich bin, glaube ich, sehr kommunikativ. Man sagt mir nach, dass ich ein gutes Händchen für Leute habe. Also auch dieses Team da so zusammengestellt zu haben, ist sicherlich, also das lasse ich mal von außen beurteilen, aber das hat man mir so gesagt, ist eine große Stärke.
Ihr größtes Laster?
Ach, ich zwei Dinge. Ich finde einfach, ich bin völlig technisch unbegabt. Also Nägel in die Wände hauen oder irgendwelche Dinge zu bohren, das kann ich gar nicht, leider Gottes.
Macht das dann Ihre Frau?
Das macht dann gerne meine Frau oder Gott sei Dank kenne ich dann auch Leute, die sowas dann für mich erledigen können. Und eine andere Sache, das ist dann leider auch so, ich habe so eine Aufschieberitis. Also ich kann auch Dinge so
Ach,
aufschieben.
Echt? Und kann man sich das leisten, als ehemaliger Pressesprecher des Bistums Essen, was aufzuschieben?
Ja, ich denke, das konnte ich ja nur bei Dingen tun, die nicht ganz so wichtig und prioritär waren. An sich bin ich da schon sehr im Beruf sehr diszipliniert gewesen.
Also Sie haben dann zu Hause aufgeschoben.
Aber der Hang, Dinge auch mal erst übermorgen zu machen, der ist schon da.
Okay. Mein Hang später weiterzumachen, der ist jetzt auch da. Ich habe nämlich was vorbereitet, das mich jetzt 3 Fragen lang gar nicht arbeiten lässt. Ich habe hier ein Interviewglas für Sie. Es ist so ein kleines Einmachglas. Da sind wie Lose drin. Da dürfen Sie sich gerne 3 Fragen rausziehen und uns die beantworten.
Das mache ich doch gerne. Mal gucken, mit welchen Überraschungen.
Ich bin gespannt, was Sie ziehen. Wühlen Sie gern noch mal richtig durch.
Ja, gut.
So, das sieht gut aus. 3 Stück. Da bin ich gespannt.
Lesen Sie oder soll ich?
Lesen Sie gerne.
Okay. Butter unter Nutella oder nicht? Nee, brauche ich nicht. Also ohne Butter.
Das ist eine tatsächlich dramatische Frage. Wir haben das hier in der Redaktion gehabt. Ich bin auch ohne Butter-Fraktion Nutella. Das hat hier fast zu Kriegszuständen geführt. Wie kann man das ohne Butter essen?
Überhaupt nicht. Also jetzt muss ich sagen, ich habe früher mir ein Frühstück ohne Nutella nicht vorstellen können und ich musste dann mal eine Ernährungsumstellung machen und dann habe ich natürlich auf Nutella verzichten müssen. Und jetzt, wenn ich morgens alleine aufstehe, ich darf ja etwas länger im Bett bleiben als meine Frau, die noch berufstätig ist, und dann schleiche ich mich schon mal zu dem Schrank, wo es ist nicht Nutella, sondern ein anderer
Schokoaufstrich
wegen Palmöl und dergleichen. Und dann gehe ich da schon mal dran, weil meine Frau ist ja nicht da und sieht es nicht und sie hört es vielleicht jetzt. Und
ich würde jetzt mal aufgrund ihres letzten Berufes sagen, Gott sieht's schon.
Ja, einer sieht's immer, das ist klar. Aber es schmeckt mir dann nach wie vor sehr. Und insofern bin ich ein bisschen wieder diesem Aufstrich verfallen.
Ja, kleine Revolution morgens vor dem Frühstück schon.
Genau.
Schön. Okay, schauen wir mal, was Sie noch gezogen haben.
Was ist für Sie der perfekte Start in einen freien Tag? Das ist tatsächlich, also das kann ich immer sagen, ein ausgiebiges Frühstück mit möglichst mehr als zwei Zeitungen.
Mit mehr als zwei Zeitungen. Wenn Sie sich das aussuchen können, was lesen Sie dann gerne?
Natürlich lese ich immer NRZ, da habe ich gelernt. Ich lese die WAZ, und wobei die sind ja beide jetzt relativ identisch. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, 40 Jahren, 45 Jahren Abonnent der Süddeutschen Zeitung, die ich dann auch noch lese. Ich lese immer auch die Bild-Zeitung jeden Tag. Ich finde, das gehört immer noch zum Job dazu, wenn man
Das ist der Journalist in Ihnen.
Und ja. Dann bin ich aber schon gut beschäftigt.
Sie lesen dann auch noch, also haptisch mit Zeitung aus Papier, mit Papierrascheln?
Sowohl als auch.
Ach, beides.
Beides.
Und Ihre dritte Frage noch.
Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Eine Person oder eine Sache? Also
wir haben es absichtlich offen gelassen. Also Sie können natürlich jetzt nicht irgendwie den ganzen Hausstand mitnehmen. Sie müssen schon selektieren. Also Sie können jemanden an die Hand nehmen oder Sie können was in die Hand nehmen.
Ich kann auch mal gut einsam sein, aber auf Dauer nicht alleine sein. Also ich würde immer eine Person mitnehmen. In dem Fall würde ich tatsächlich meine Frau mitnehmen.
Ihre Frau Sie auch mitnehmen?
Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube, ich hoffe mal schon. Aber ansonsten würde ich mich eindecken mit Büchern, weil ich habe noch so viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Die liegen jetzt zu Hause rum und ich habe jetzt angefangen, tatsächlich die so abzuarbeiten. Und da macht man die ein oder andere interessante Entdeckung, weil man sich fragt, mein Gott, warum hast du das nicht schon früher zur Hand genommen? Aber dann fehlt einem manchmal die Zeit oder auch die Lust und so. Und das würde ich dann, also ich würde Bücher mitnehmen.
Okay. Ich finde, gerade im Berufsleben als Journalist ist es auch schwierig, noch nebenbei zu lesen. Man liest ja eh schon den ganzen Tag.
Ja, und also ich muss mir das dann auch wirklich vornehmen, weil gerade wenn man so ein bisschen Nachrichtenjunkie geworden ist und jetzt so ein bisschen auf Entzug ist, dann ist man näher am Fernseher dran oder am Radiogerät oder hört noch einen Podcast oder so. Aber jetzt schaffe ich es auch manchmal morgens, mich hinzusetzen und zu sagen, so jetzt hast du eigentlich nichts anderes und dann lese ich das Buch weiter, das ich begonnen habe.
Heute ignoriere ich mal die Welt, heute ist das Buch dran.
So, ja.
Schön. So, dann haben wir das Interviewglas geschafft, sehr gut. Ich habe natürlich noch ein paar ganz normale Fragen an Sie, wobei ganz normales müssen Sie jetzt natürlich entscheiden. Sie sind eigentlich als Justizbeamter ins Berufsleben gestartet. Erzählen Sie doch gerne mal, wie sind Sie denn dann beim Bistum Essen als Pressesprecher gelandet? Das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer.
Ja, das hat sich alles so entwickelt. Also es ist ja nie so, dass man das plant, wenn man, also ich bin von der Realschule abgegangen und damals, ich gehöre ja zu den Babyboomern, war ja die Frage, was wird man, wo kann man überhaupt einen Job ergreifen? Also da habe ich noch gar nicht so sehr daran gedacht, das Abitur zu machen, sondern weil alle in meiner Klasse irgendwie dann auch einen Job hatten oder eine Ausbildung begannen, habe ich dann gedacht, okay, dann mach ich das auch. Und da gab es eben unter anderem eine Beamtenlaufbahn, mittlerer Justizdienst. Das ging beim Amtsgericht los und da habe ich mich beworben und bin da mit meinen 16 jungen Lenzen da auch angefangen und angenommen worden. Das war insofern ein bisschen erstaunlich durchaus, wie ich das aber erst hinterher erfahren habe, weil die meisten, mit denen ich diese Ausbildung begonnen hatte, schon 3 Jahre zuvor eine Angestellten-Ausbildung gehabt haben, sodass die mir in bestimmten Sachen auch voraus waren, Kenntnisse hatten, die ich noch gar nicht haben konnte. Ja, aber nach der Ausbildung war mir relativ rasch klar, das werde ich nicht mein Leben lang ausüben wollen. Also ich bin dann noch Justizassistent, wird man, dann wird man Justizsekretär, Justizobersekretär.
Was hat Ihnen gefehlt?
Ich habe als sogenannter Urkundsbeamter der Geschäftsstelle, so heißt das, an vielen Sitzungen teilgenommen, insbesondere an vielen Strafsitzungen. Zuletzt war ich im Jugendgericht tätig und das hat mich schon auch interessiert, nicht nur am Tisch zu sitzen und mitzuschreiben, was denn da gerade passiert, also die entsprechenden Protokolle anzufertigen, sondern ich hätte auch gerne entschieden, also entweder als Richter oder eben auch als Staatsanwalt oder Verteidiger des Angeklagten oder der Angeklagten. Also das fand ich dann schon viel aufregender.
Und dann haben Sie Jura studiert.
Habe ich tatsächlich 2 Semester Jura studiert.
Doch, okay.
Wobei, es war ein bisschen blöd. Ich habe den ersten Studienplatz in Erlangen bekommen. Da war mir damals nicht so richtig klar, wie ich das hinkriegen kann, weil ich war gerade mit meiner Frau zusammen. Wir wollten heiraten und so. Dann habe ich
so eine Fernbeziehung in einer frischen Ehe aufgelöst.
Ja, das war alles irgendwie nicht so gut. Und dann haben wir überlegt, okay, ich könnte nach Bochum wechseln, was aber nicht so ohne weiteres geht. Also ich musste mich erst dann wieder immatrikulieren. Das war alles schwierig, aber es hat geklappt. Aber mir wurde klar, irgendwie kriege ich das alles nicht hin. Und außerdem waren besondere Noten wären notwendig gewesen, also dass ich meinen Wunsch, vielleicht mal Richter zu werden, erfüllen kann. Und dann habe ich diesen Plan, Jurist zu werden, gänzlich verworfen. Und mit einigen Leuten, mit denen ich Abi nachgemacht habe, die hatten schon begonnen, ein Journalistikstudium in Dortmund begonnen. Hm. Und das fand ich dann, war nicht Plan B jetzt als zweite Wahl, sondern das war ein ebenso guter Plan, als wenn ich jetzt Jurist geworden wäre. Und dann habe ich tatsächlich Journalistik und Politikwissenschaften an der Uni in Dortmund studiert.
Was haben die Ihnen erzählt, dass Sie gesagt haben, ja? Das finde ich ist auch ein richtig guter Plan. Manchmal gibt es ja so diese eine ausschlaggebende Geschichte, die einen überlegen lässt, ja, das wäre auch ein richtig guter Lebensplan für mich.
Also wie gesagt, ich war verheiratet, unser Sohn kündigte sich an und ich musste irgendwie schnell Geld verdienen.
Hm.
Ich hatte auf der einen Seite die Sicherheit meines Beamtenjobs. Das heißt, das Schöne ist ja, man kann sich beurlauben. Das habe ich aber erst getan, als ich dann ins Volontariat gewechselt bin. Insofern habe ich die ersten 4 Semester nebenbei studiert, also immer meinen ganzen Urlaub genommen an den Tagen, an denen ich im Studium war. Aber das Entscheidende war, bei diesem Studiengang in Dortmund, das ist ja heute auch noch so, dass die Theorie sehr eng mit der Praxis verquickt ist. Das heißt, man hat ein Grundstudium, kommt dann auch wirklich in die Praxis. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, bevor ich dann ins Hauptstudium wechseln würde, dass ich mich wirklich ausprobieren konnte.
Mhm.
Ist das wirklich deins? Kannst du das machen und kannst du vor allen Dingen diesen Beamtenjob aufgeben, der ja ziemlich sicher war? Ich war am Ende sogar Beamter auf Lebenszeit. Also insofern war das schon auch
ein großes Opfer.
Eine schwierige Überlegung. Abgesehen davon waren ja auch schon zum damaligen Zeitpunkt nicht alle Aussichten im Journalismus gut. Also die Krise in den Medien hatte ja schon damals ein Gesicht und deswegen war man dann auch etwas abwartend. Was macht man jetzt? Welcher Schritt folgt als nächster? Und
das ist heute immer noch so. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert.
Ja, das hat sich nicht verbessert in dem Fall, weil natürlich auch die Medien nochmal sich verändert haben. Aber also das war für mich wirklich der entscheidende Punkt, zu wissen, da ist Praxis und Theorie sehr eng miteinander verwoben und man kann jedenfalls absehen, ist das das Richtige, ist das der richtige Weg.
Und dann ging es zur Zeitung.
Ich habe ja immer noch als Freier bei der NRZ weitergearbeitet, hier in der Lokalredaktion, habe dann das Angebot von Walter Wimmer bekommen und bin Redakteur bei den Borbecker Nachrichten geworden, was ich total toll fand, weil da lebte wirklich Lokales, da kann man auch viel lernen. Das war auch ganz gut, dass man dann erst einmal da, wo man volontiert hat, NRZ, dann nochmal was anderes macht. Und ja, dort hat sich dann die Chance ergeben, irgendwann sich für die Stelle im Bistum Essen zu bewerben.
Das ist ein großer Schritt, also von der Zeitung hin auf die andere Seite in eine Pressestelle und dann auch noch in der katholischen Kirche.
Also das Katholische war mir nicht fremd, weil ich lange Zeit in der Jugendarbeit tätig war. Ich war hier in Essen Stadtvorsitzender des Bundes der katholischen Jugend, kannte von daher auch all die Aufgaben, die damit verbunden waren. Also beispielsweise war ich stimmberechtigtes Mitglied im damaligen Jugendwohlfahrtsausschuss, so wie das noch jetzt heute heißt, der Jugendhilfeausschuss. Also das heißt, man hat da auch eine Menge gelernt, auch für den Job gelernt, also für den Journalistenberuf. Also insofern, das Katholische war nicht so das Schwierige, aber man gewöhnt sich auch sehr schnell dran im Journalismus. So, man ist ja dann gerade im Lokalen so ein Generalist. Man ist mal bei einer Bilanzpressekonferenz der örtlichen Unternehmen, aber man schreibt auch über irgendwelche Blaulichtgeschichten oder
genau,
so.
Genau, im Prinzip also macht man ja als Journalist irgendwie ein bisschen alles.
Dass man dann so eingeschränkt wirklich nur mit einem Thema zu tun hat, das war schon auch echt eine Überlegung. Also ich habe mich beworben, weil ich gedacht habe, schmeiß mal deinen Hut in den Ring. Aber auf der anderen Seite habe ich auch immer noch so ein bisschen überlegt, ist das jetzt das Richtige?
Aber offenbar war es das Richtige und Sie haben das am Ende 30 Jahre gemacht.
So ist es ja.
Was muss man für ein Mensch sein, um das gut machen zu können, Pressesprecher im Bistum Essen sein?
Also ich glaube, dass man schon auch eine gewisse Affinität zu dem Unternehmen oder zu dem Laden, wie ich immer sage, Kirche haben muss. Also auch die Eigentümlichkeiten, ja, die Sprache, das Kirchische, wie wir oft sagen. Man muss schon auch irgendwie sich auskennen, also oder dafür offen zu sein, dass es manche Eigentümlichkeit gibt.
Ist nicht so leicht, von außen reinzukommen. Also ich sage das als Protestantin, ist manchmal schon ein bisschen komisch, die andere Seite, obwohl der Unterschied eigentlich gar nicht so riesig ist.
Ja, das ist in der Tat so. Aber das fiel mir relativ leicht, glaube ich, also weil es mir ja nicht fremd war. Das andere ist eben, sich so frei zu schwimmen und eine Vertrauensbasis auch zu schaffen, dass man nicht, aber es geht wahrscheinlich jedem anderen Pressesprecher auch so, dass man für die Institution, für die man tätig ist, auch antworten kann, ohne sich jedes Mal dreimal zurückzuversichern, kann ich das jetzt so formulieren. Das ist ein Lernprozess. Also das ist mir am Anfang sicherlich nicht ganz so leicht gefallen, weil man dann nochmal weiß, nicht wusste, muss ich da nochmal jemanden fragen oder kann ich das jetzt so beantworten oder so. Aber da schwimmt man sich dann frei und dann hat man dann irgendwann auch das Vertrauen des Bischofs, des Generalvikars, dass man weiß, wenn ich für diese Institution in der Öffentlichkeit stehe und antworte, dann können wir uns auf den verlassen. Und das ist so ein, am Anfang so ein Lernprozess gewesen, sicherlich für beide Seiten.
Das glaube ich sofort. Glauben Sie privat an Gott und war das wichtig für Ihren Beruf?
Ich glaube, ich könnte es nicht machen, wenn ich nicht selbst überzeugter Christ wäre. Also das geht, glaube ich, gar nicht. Nee, das ist eine Grundvoraussetzung.
Was sagt Ihre Frau, was sagen Ihre Kinder zu Ihrem Beruf?
Die haben das immer insofern gut gefunden, weil sie wussten, das ist meine Welt. Also wenn man das so viele Jahre macht, dann ist es dann auch irgendwann seins. Also so kann ich das für mich sagen. Ich habe ja auch mit Blick auf meinen Ruhestand nie die Tage gezählt, wann ich jetzt endlich ausscheide oder so, weil ich schlicht und einfach das gerne gemacht habe. Auch in den vielen, vielen schwierigen Situationen, die dieser Job mit sich bringt. Also insofern haben meine Frau und auch unsere Kinder irgendwie immer auch das gut gefunden, was ich da gemacht habe, weil sie gemerkt haben, also der leidet nicht wirklich darunter, unter dem, was er macht und der macht seinen Job gerne. Und es ist vielleicht auch nochmal schön, wenn man seinen Kindern zeigen kann, man kann auch gerne arbeiten.
Und man kann fast sein ganzes Leben in einem Beruf verbringen. Das ist ja irgendwie heutzutage auch nicht mehr so, dass es so sicher ist. Oder man sagt immer, im Durchschnitt hat man mindestens 3 Berufe im Leben, aber 30 Jahre in einem Betrieb oder eben in einer Arbeitsstelle zu sein, ist ja auch was Besonderes.
Zweifellos, das ist was Besonderes. Das habe ich auch nochmal in meiner Verabschiedung gesagt. Das kommt so häufig nicht vor. Ich bin der 4. Pressesprecher des Bistums jetzt gewesen. Der 1. übrigens, der auch tatsächlich aus Essen kommt, aus dem Bistum Essen stammt. Meine 3 Vorgänger kamen aus den jeweiligen Mutterbistümern Paderborn, Münster und Köln. Also insofern ist das schon was Besonderes gewesen. Das ist das eine. Das andere ist, der allererste Pressesprecher des Bistums, der hat sogar geschafft, genau, exakt 3 30 Jahre. Mir fehlen ja noch 2 Monate.
Ah, ja, ganz knapp
aber,
daneben.
Insofern, das war schon.
Okay, es ist aber rauszuhören, dass bis zum Essen setzt er auf Kontinuität.
Offenkundig, ja. Ich hoffe mal, ich bin mal gespannt, wie jetzt der Kollege Albers, wie lange der jetzt diesen Job machen darf und machen will.
Das werden wir auf jeden Fall beobachten. Für die katholische Kirche zu arbeiten, heißt ja nicht immer so einen total angenehmen Beruf zu haben. Was war denn so der schlimmste Shitstorm, den Sie erlebt haben in den 30 Jahren?
Ja, mit dem Begriff Shitstorm bin ich immer etwas vorsichtig. Man sagt das immer so schnell und dann ist immer die Frage, ja. Also natürlich hat mich alles um das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch wirklich stark beschäftigt. Also ich habe mal eine Woche gehabt, wo ich gedacht habe, heute ist der schlimmste Montag deines Berufslebens. Da kannte ich aber die anderen Tage noch nicht. Der Dienstag war dann noch schlimmer, der Mittwoch und der Donnerstag. Und als ich am Freitagabend dann tatsächlich erst am Abend aus dem Büro gehen wollte, hat mich ein sehr bekannter, muss ich sagen, Journalist eines sehr großen Nachrichtenmagazins angerufen und hat mich eigentlich nur permanent beschimpft und eigentlich keine Frage gestellt. Und an dem Abend habe ich mir dann an einer Säule in unserem Parkhaus noch die Seite so aufgerissen, weil ich so, ich war einfach unkonzentriert. Also ich war nicht mal fertig oder so, ich war einfach nur müde, unkonzentriert. Also das war so eine Horrorwoche. Also das würde ich sagen, hat es schon gegeben. Aber es hat auch viele andere glückliche Momente gegeben.
Gab es auch irgendwann eine Zeit, wo auch Freunde und Verwandte mal gefragt haben, was machst du da eigentlich?
Ja, also das bleibt gar nicht aus, weil also wir haben sicherlich eine Reihe von Freunden, die auch in der katholischen Kirche irgendwie eine Verbindung haben oder zu Hause sind, aber eben auch eine ganze Reihe von Freunden, die mit Kirche gar nichts oder überhaupt nur sehr wenig zu tun haben und dass die natürlich gerade bei besonderen Ereignissen fragen, ja, was passiert denn da eigentlich und warum macht ihr das nicht so oder so? Und ja klar, das hat es immer gegeben und das hat mich eigentlich auch nicht gestört, weil es manchmal auch eine Möglichkeit war, nochmal zu überlegen, wie kann man bestimmte Sachverhalte leicht erklären. Es hat mich manchmal gestört, wenn mich fremde Menschen, die mich aber irgendwie erkannten, beim Bäcker gefragt haben und so und irgendwas wissen wollten. Also ich habe immer gesagt, es gibt 3 so Fragen, die mir permanent gestellt werden. Die Frage Nummer 1 ist immer, na Herr Lothar, was gibt's Neues? Das ist bei einem Journalisten sicherlich nicht so ganz blöde, das kann man fragen. Das zweite ist immer, na, was macht denn der Herr Bischof? Ja, oder so in Variation. Und die dritte Frage, die es dann immer gab, war, na, wie lange gibt's denn das bis zum Essen noch?
Ja, und was sagen Sie?
Angesichts der Umstrukturierung und so. Und bei letzterer Frage war es immer relativ leicht, weil das sicherlich vergleichbare Italien hat über 220 Diözesen und die haben schon ziemlich gekürzt. Da wir nur in Deutschland 27 haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass bis zum Essen wird es noch lange Zeit geben.
Gehen wir gleich nochmal näher drauf ein, was so in den letzten 30 Jahren im Bistum Essen alles passiert ist. Aber zuerst will ich noch wissen, was waren denn die schönsten Presseanfragen, die Sie so bekommen haben in den 30 Jahren?
Ach, es war immer schön, wenn man sich mit der Geschichte des Bistums beschäftigte. Ich habe immer gesagt, alles, was mit der Domstaatskammer zu tun hat, mit dem Dom zu tun hat, der ja so lange noch gar kein Dom ist, sondern für die alten Essener ja immer noch die Münsterkirche ist und so. Und wenn man da ein Buch vorstellen durfte oder so, um nochmal zu unterstreichen, wir haben es hier nicht mit irgendeinem Dömchen zu tun, sondern wir haben es hier mit wirklich Jahrtausend alter Geschichte zu tun. Das fand ich immer schön und aufregend und fand auch immer toll, wenn es Leute gab, die das noch so gar nicht wussten. Also es gibt ja nach wie vor noch Menschen, die glauben, dass in der Alfred-Krypta Alfred Krupp liegt und nicht der heilige Alfred. Und,
das liegt vielleicht an der Namensähnlichkeit.
Ja, auch wenn die beiden Vornamen sich etwas anders schreiben, aber egal. Das hat mir immer viel Freude gemacht und ich finde auch schön, dass man im Laufe der Jahre, die Essen-Marketing-Gesellschaft hat vieles dazu beigetragen, da muss man ihr auch wirklich sehr danken, dass die Geschichte dieser Stadt nicht erst im 19. Jahrhundert begonnen hat.
Da gibt's tatsächlich viel mehr zu erzählen. Aber zu den Pressefragen, was waren denn so die häufigsten Fragen oder die nervigsten, wo Sie schon die Uhr danach stellen konnten, es ist wieder November, jetzt kommen wieder die Presseanfragen zum Wintermarkt?
Ja, ich glaube, dass wir als Vorreiter der vielen Transformationsprozesse, die wir im Bistum erleben konnten in den letzten 3 Jahrzehnten zumal, natürlich gefragt werden, was machen wir mit all den Kirchen, die wir aufgeben müssen? Wie wird sich die Pfarreienlandschaft entwickeln? Wie viele Priester stehen überhaupt noch in der Zukunft zur Verfügung? Und so weiter. Das sind die sich wiederholenden Fragen gewesen. Und wir merken ja auch im Bistum Essen, dass diese Veränderungsprozesse ja anhalten. Sie hören ja gar nicht auf. Und ich glaube, das ist für viele Gläubige auch sehr schwer feststellen zu müssen, dass wenn man eine große spürbare Veränderung erlebt hat, dass dann schon gleich die nächste möglicherweise darauf wartet, umgesetzt zu werden. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess. Aber das sind die Fragen, die natürlich sich immer wiederholen.
Das glaube ich, wobei es natürlich auch schwierig ist, weil ja jeder dann so in seiner eigenen Verarbeitungsphase ist, wenn sich wieder so viele Dinge verändern. Eigentlich ist der Mensch am Ende ja doch ein Gewohnheitstier.
Das schon. Man kann natürlich auch feststellen, dass der Gedanke, dass sich Dinge ändern müssen und dass man bestimmte Sachen nicht so halten kann, das haben viele Leute schon verstanden. Aber es ist natürlich schwer, wenn man erlebt, wir haben ja viele Kirchen erst nach Bistumsgründung gebaut. Wenn man also in der gleichen Phase, wie man vielleicht als junger Erwachsener in dieser neuen Kirchengemeinde gewirkt hat, in der Jugendarbeit, wenn man dann vielleicht seinen Ehepartner kennengelernt hat, in der Kirche geheiratet hat, die Kinder getauft hat, ja, die sind da zur Firmung gegangen und so weiter, vielleicht einen Ehegatten begraben hat, in den Gremien mitgemacht hat und so weiter. Und in dieser gleichen Generation müssen Menschen jetzt feststellen, ey, jetzt müssen wir diese Kirche aufgeben. Das ist schmerzlich und da kann man noch so viele Dinge logisch erklären und man kann das mit Fakten anreichern, aber da geht was verloren und da kann ich Menschen verstehen, dass da bei manchen eben nur Trauer bleibt, bei manchen auch Wut, große Enttäuschung, aber wir werden nicht umhin können, diese Schritte zu gehen.
Eine ganz andere Frage, die mir auch gerade lustigerweise die Kollegen aus der Redaktion noch mitgegeben haben. Ach, der Herr Lothar kommt, dann kannst du den ja endlich mal fragen, warum wir hier eigentlich Weihnachten so dolle feiern und die Leute gar nicht verstehen, dass ja Ostern eigentlich so das große Fest ist. Wie oft wird er das denn gefragt? Ich gebe die Frage mal weiter.
Ach, die Frage ist mir eigentlich wenig begegnet, muss ich gestehen. Ich glaube, das ist eher Ausdruck dafür, dass viele Leute gar nicht mehr so den Sinn kirchlicher Festtage verstehen. Ja, also man merkt ja, diese Welt wird zunehmend säkularer. Die jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen zeigen das ja auch. Es gibt immer weniger wirklich Christen in dieser Gesellschaft. Also es wird säkularer, es wird pluraler, divers, wie man heute so schön sagt. Und da ist der Sinn für die Bedeutung eines christlichen Festtages nicht mehr so klar. Und natürlich bleibt Weihnachten immer in starker Erinnerung mit all den vielen Geschenken, die auf Kinder und Erwachsene und so warten, als ein Fest, wo es um die Auferstehung Jesu Christi geht. Das ist ja auch nicht ganz einfach zu verstehen. Und also das, was uns Christen als Hoffnung verbindet, zu sagen, naja, eigentlich könnten wir Christen alle geborene Optimisten sein, weil wir wissen wenigstens, mit dem Tod endet nicht alles, sondern
da geht's. Und da ist noch wer anders, der die Schuld für uns nimmt.
So. Das auch noch, ja. Also insofern, aber ich denke, das ist auch eine Aufgabe von Kirche heutzutage, nochmal den Sinn von solchen Festtagen immer wieder in den Blick zu rücken. Und das passiert ja auch. Das passiert ja auch bei den Medien. Das kann man ja feststellen, nicht nur bei Radio Essen, sondern eben auch in den Zeitungen und sonst wo, dass man immer wieder erklärt, was feiern die da eigentlich Gründonnerstag? Was hat das mit Grün zu tun? Und was ist da Karfreitag los? Und ja, was passiert an Ostern?
Sie haben vorhin auch schon erzählt, dass Sie Ihr Team selbst eingestellt haben und dass man sich ja damit auch so eine Art Traumteam um sich selber herum erschaffen kann. Und ich habe hier noch zwei von Ihren ehemaligen Kollegen, die auch noch mal eine Nachricht aufgenommen haben, von denen ich auch die gerne vorspielen möchte.
Da bin ich gespannt.
So, einmal habe ich hier den Thomas Rünker.
Ich war gerade am Anfang meiner Tätigkeit hier in der Pressestelle des Bistums Essen oft davon beeindruckt, wie viel Wert Uli Lothar auf guten Journalismus gelegt hat.
Und dann habe ich noch den Simon Wiggen.
Uli Lothar hat im Bewerbungsgespräch zu mir gesagt, lieber eine blöde Idee zu viel als eine gute zu wenig. Und das, genau das haben wir dann 12 Jahre zusammen durchgezogen.
Schön. Was sagen Sie dazu?
Also das freut mich sehr, dass erstens das so in Erinnerung geblieben ist. Ich hab mich da gar nicht mehr dran erinnert. Nein, ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht habe ich ein gutes Händchen dafür. Das kann man aber rückblickend sagen. Das hätte ich nie während meiner Zeit beim Bistum gesagt. Ich hatte eben das Glück, wirklich die richtigen Leute zu finden, die vor allem als Team zusammen funktionieren. Also Einzelkämpfer nützen einem da wenig. Es freut mich auch sehr, also dass das so klar ist, dass wir guten Journalismus machen wollen. Also ich habe immer gesagt, die eine oder andere Geschichte, die wir da produzieren, klar, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine Institution. Aber ich glaube, dass viele Geschichten, die wir anbieten, den Medien anbieten, dass die auch eins zu eins übernommen werden können oder zumindest eine gute Anregung sind, zu sagen, da könnten wir mal was zu machen. Und dass wir nicht ideenlos waren oder dass mein Team nie ideenlos war, das war sicherlich für den Bischof und für den Generalvikar manchmal etwas gewöhnungsbedürftig, wenn wir da mit unseren Dingen da so kamen. Und ich bin mir auch sicher, das habe ich auch in meiner Verabschiedungsrede gesagt, dass die beiden Herren nicht immer amused waren über das, was wir da so gemacht haben. Aber es hat doch eine Menge Aufmerksamkeit erzielt und zwar im positiven Sinne. Hätte man vorher gefragt, hätte man wahrscheinlich eher eine Antwort bekommen, lass es mal besser bleiben oder so. Also insofern, nein, das freut mich sehr.
Im erweiterten Sinne gehörten ja auch die Bischöfe, mit denen Sie gearbeitet haben, zum Team. Wie war da die Zusammenarbeit?
Ich habe wirklich das Glück gehabt, drei tolle Bischöfe zu haben. Mit Hubert Luthe, der natürlich nochmal eine andere Generation ist, aber vieles wusste, mir erklären konnte. Ich bin mit ihm nach Hongkong in das Partnerbistum des Bistums Essen gereist. Das Interesse auch für die Länder, die er besuchte und das, was er da vermitteln konnte, das fand ich schon toll. Und auch seine Art, Katholik zu sein, also so ein rheinischer Katholizismus, wie man ja immer so gerne formuliert, das hat er gelebt. Also dieses eher lockere, liberale katholisch sein, das hat mir sehr gefallen, auch wenn er sicherlich auch schon qua Alter eher konservativer erzogen war als ich. Dann der sehr menschenfreundliche Felix Gender, ja jetzt ebenfalls in Ruhestand gegangen ist und mir zu meiner Verabschiedung einen ganz tollen Brief geschrieben hat, was mich sehr gefreut hat. Das war eine wirklich sehr leichtgängige Zusammenarbeit. Also auch jemand, der meinen Rat geschätzt hat und das merkte man dann auch, wenn er um Rat fragte. Ja, und dann eben Bischof Overbeck, der wirklich die Zeichen der Zeit erkennt und weiß, dass sich katholische Kirche in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft entwickeln muss. Ja, und natürlich auch sehr profitiert von seinen Erfahrungen als Militärbischof. Und die Veränderungsprozesse brauchen jemanden, der dahinter steht und der sagt, wir müssen das jetzt machen, das ist jetzt dran. Und das muss man auch mit einer gewissen Autorität ausstrahlen. Und ich finde, bei all den schwierigen Entscheidungen, die er da treffen muss, was ich an ihm dann besonders schätze, ist sein Humor. Also wir haben sehr viel gelacht, auch wenn manches nicht immer zum Lachen war, aber dass man einfach auch mal sehr locker miteinander die Dinge besprechen konnte, das schätze ich nach wie vor an ihm.
Das glaube ich. Das Ruhrbistum gilt ja auch als eher modern und eher unkomplizierter im Vergleich zu anderen. Und ich glaube, es war der 60. Geburtstag von Bischof Overbeck, wo es dann zum Empfang auch Currywurst gab. Ja. So ganz ruhrgebietisch.
Genau. Also es war sein Wunsch, dass möglichst viele mit ihm Geburtstag feiern sollen. Und da kann man jetzt kein langes Buffet anbieten, sondern das, was man im Ruhrgebiet eben auch gerne mag. Und sie hat auch geschmeckt. Die gab es übrigens auch bei meiner Verabschiedung.
Die gleiche Currywurst?
Ich glaube schon, ja. Das haben die Leute auch alle toll gefunden.
Jetzt waren Sie auch in Ihrer Tätigkeit auch mal in Rom unterwegs. Wenn Sie jetzt so vergleichen, Bistum Essen in Rom, hätten Sie auch gerne für den Papst gearbeitet?
Also ich habe immer mal gesagt, wenn ich denn Journalist werde, wäre so mein Traumjob, Korrespondent in Rom zu sein. Davon bin ich aber abgerückt.
Warum?
Nicht, weil ich Rom nicht mag, im Gegenteil. Ich war jetzt noch im Oktober dienstlich in Rom, also vor wenigen Monaten erst, und hatte dabei Gelegenheit, auch den Pressesprecher des Heiligen Vaters kennenzulernen. Was insofern ganz spannend war, weil ich ihn gefragt habe, wann er denn von dieser sehr überraschenden Ernennung einiger Kardinäle erfahren habe. Und als er mir dann berichtete, er sei an dem Tag mit seiner Familie irgendwo bei einem Weinfest außerhalb Roms gewesen, da habe ich so gedacht, naja, die Kommunikation zwischen der Spitze und seinem Pressesprecher, die ist sicherlich noch ausbaufähig. Und deswegen habe ich gedacht, nee, dann bin ich lieber im Bistum Essen.
Da klappt's besser.
Da klappt's in jedem Fall besser. Also das ist nicht wirklich dann so besonders, also wenn man da ist. Aber es ist immer schön, in Rom zu sein, keine Frage.
Sie haben im Bistum Essen aber auch viel bewegt. Unter anderem gehört ja auch die Bene in Ihre Schaffenszeit. Das ist das Magazin, das alle Katholiken im Bistum Essen kostenlos zugeschickt bekommen. Und dazu habe ich auch einen Gruß von Sandra Gerke, der Redaktionsleiterin für Sie.
Uli Lothar ist ein Netzwerker vor dem Herrn, muss man ganz einfach sagen, privat und beruflich. Für Verständigung sorgen und Verbindungen zu schaffen zwischen Menschen, das ist ihm wichtig. Und das ist ja auch genau das, was er zum Beispiel mit der Entwicklung des Bistumsmagazins Bene erreicht hat.
Sehr liebe Worte von der Frau Gerke.
Das stimmt, ja. Ich finde ja alle, mein ganzes Team, sehr liebevoll, auch wie sie mit mir zum Schluss umgegangen sind. Und Bene ist sicherlich eine große Herausforderung gewesen. Einen solchen Auftrag bekommt man nicht alle Tage. Insofern bin ich sehr, sehr glücklich, das kann ich gar nicht anders formulieren, dass sich Bene jetzt so lange schon hält. Ja, also klar, wir haben Ausgaben etwas reduzieren müssen. Wir haben mal mit 6 begonnen, jetzt sind wir bei 4 Ausgaben.
Pro Jahr.
Pro Jahr, klar. Und das ist sicherlich auch sinnvoll gewesen, weil auch 6 Ausgaben hört sich nicht viel an, aber die Arbeit, die dahinter steckt, die ist schon enorm. Insofern sind diese 4 Ausgaben wirklich toll. Und ich finde auch den Mut von Bischof Overbeck und Generalvikar Klaus Pfeffer toll, dass sie dabei der Stange geblieben sind. Also es sind ja enorme Kosten, die mit Bene verbunden sind. Nicht so, weil die Redaktion viel Geld kostet oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es sind 2 BUs, wenn man so will, noch nicht mal 2 ganze BUs.
Ja, um das vielleicht mal kurz zu erklären für alle, die Bene nicht kennen. Ach so, ist jetzt nicht einfach nur irgend so ein Gemeindebrief. Das ist tatsächlich ein Hochglanzmagazin. Das ist ein tolles, modernes Magazin mit einem modernen Design, mit Porträts drin, mit Geschichten aus dem Bistum. Also nochmal eine ganz andere Art und Weise aufzuarbeiten, was in so einem Bistum passiert oder welche Persönlichkeiten zum Beispiel auch da tätig sind.
Ja, wir haben am Anfang gesagt, also es muss jemand erst im Impressum nachsehen, um festzustellen, dass es von der katholischen Kirche ist. Wir wollten nicht so ein katholisch triefendes Blatt machen. Und
sieht auch nicht so aus.
Nein, es sieht auch nicht so aus. Gott sei Dank. Und ich glaube, das macht den Erfolg eben auch von Bene auf, aus. Wir wollten Kontakte schaffen und aufbauen. Wir wollten dadurch Dialog ermöglichen und letztendlich die Bindung stärken. Und zwar zu Menschen, die nach wie vor katholisch sind, aber eigentlich keinen Draht mehr zur katholischen Kirche haben. Und wir haben ja 2-mal Umfragen gemacht, um zu gucken, haben wir das wirklich erreicht? Und diese Umfragen sind sehr, sehr positiv ausgefallen. Und was ich nochmal erstaunlich fand, als mal im Kirchensteuerrat, da wo es ums Geld geht fürs ganze Bistum, mal einer sagte, ja, aber das kostet schon richtig viel Geld und kann man da nicht irgendwie Geld einsparen und so. Da habe ich erst gedacht, jetzt muss ich irgendwas sagen, aber ich musste gar nicht sagen, weil viele andere im Kirchensteuerrat gesagt haben, nee, also auf keinen Fall, weil die positiven Rückmeldungen von Leuten, auch von Pfarrern, die zu einem Traugespräch gehen oder bei einer Beerdigung, also oft war Bene dann so ein erstes Thema bei Leuten, wenn man sich so gar nicht kannte, die gesagt haben, ja, wir kriegen doch auch immer von der Kirche dieses Magazin und so. Also das finde ich sehr erstaunlich, dass das so gut gelungen ist. Und ich finde auch, also dass mit unserer jetzigen Chefredakteurin das so fortgesetzt werden konnte, das finde ich wirklich hervorragend.
Jetzt haben Sie gerade über die Kosten gesprochen. Jetzt muss ich natürlich fragen, was kostet denn die Bene?
Also die Bene selbst ist für jeden
Katholiken, also in der Herstellung,
kostenlos. Die Herstellung ist auch noch nicht mal klar. Wenn man 450.000 Exemplare druckt, dann kostet das ein 5-stelligen Betrag, klar. Die eigentliche Schwierigkeit ist, dass wir über den Postvertrieb Bene verteilen. Also der Briefträger kommt und
das
steckt
Porto
es jeden.
Kostet.
Und die Porto-Kosten, die sind natürlich enorm. Und da ist man dann im Jahr auch schon mit einem Betrag von einer knappen 1 Million dabei.
Hui. Okay, das ist reichlich. Aber es ist wie an allem, man sollte nicht an dem sparen, was nach außen geht und zeigt, was man eigentlich so zu bieten hat.
Ja, also man muss ja einfach mal sehen, wir werden ja nicht nur bezahlt von denen, die Sonntag für Sonntag in die Kirche kommen. Dann wäre die Kirche wahrscheinlich, also monetär gesehen oder finanziell gesehen, sehr viel ärmer. Wir werden bezahlt von den vielen, die nach wie vor katholisch oder auch evangelisch sind. Also nicht die katholische Kirche wird von den Evangelischen bezahlt, aber die Kirchen, wenn man so will. Und die eigentlich nicht austreten, aber nach wie vor ihre Kirchensteuern zahlen. Und ich finde es nur fair und gerecht, wenn die ab und zu mal ein Lebenszeichen bekommen, dass sie wissen, dieser Verein weiß, dass es sie gibt. Und dann kriegen sie eben Informationen auf einem etwas anderen Weg. Und das scheint gut zu gelingen und auch vielen Leuten gut zu tun. Denn die positiven Rückmeldungen bekommen wir nach wie vor.
Der Vorteil ist ja, ich kann die Bene lesen, wann ich will. Der Gottesdienst ist zu einer bestimmten Uhrzeit in einer bestimmten Kirche. Beziehungsweise, wenn es dann zusammengelesen ist, muss ich vielleicht sogar schon weiterfahren und kann nicht mal mehr eben zur Kirche laufen. Und die Bene kann ich auch lesen, wenn ich gerade mal 5 Minuten Zeit habe.
Genau, und es sind ja keine hochtrabenden theologischen Artikel dort zu finden, sondern vieles von dem könnte auch irgendwo anders stehen, aber manches eben auch nicht. Und diese Kombination macht eben, glaube ich, also dieses Mischungsverhältnis eben auch aus, dass Bene eine nach wie vor sehr kurzweilige, interessante und spannende Lektüre ist.
Ohne zu viel Werbung machen zu wollen, aber wenn ich jetzt kein Katholik bin, der diese Zeitung einfach bekommt, habe ich eine Chance, trotzdem an die Bene zu kommen?
Aber selbstverständlich. Ein kurzer Anruf genügt. Oder es gibt auch eine Internetseite und dann kann man die Bene bestellen.
Sehr gut. Ich habe jetzt mal ein paar große Ereignisse rausgepickt, die in den 30 Jahren, in denen Sie Pressesprecher waren, passiert sind und freue mich, wenn Sie die mal so ein bisschen kommentieren. 2004, die goldene Madonna kommt zurück.
Ja, das war nach einer Restaurierung, glaube ich, die erfolgt ist, die insofern noch ganz spannend gewesen ist, weil man sich vorher überlegt hat, wir würden ja gerne mal schauen, wie die im Inneren aussieht. Und dann hat man mal laut überlegt, könnte das nicht irgendwie eine Röntgenaufnahme, könnte die nicht helfen, das zu tun? Ich weiß gar nicht, ob es da am Ende zu gekommen ist. Ich weiß nur, dass ich 2 ganze Tage nur am Telefon gesessen habe, weil ganz Deutschland wissen wollte, wie wir jetzt mit der Goldenen Madonna umgehen. Und der damalige Leiter der Domschatzkammer kam, um irgendwie, er hatte das so ein bisschen, ja, sich verplappert und wollte jetzt mit mir darüber kurz reden. Aber ich konnte nicht mit ihm reden, weil ich nur am Telefon gesessen habe. Ist dann nachher gegangen, hat sich auch entschuldigt, aber war gar nicht notwendig.
2005, Weltjugendtag in Deutschland.
Ja, das war ein insofern tolles Ereignis, weil wir natürlich auch Gastgeber vieler ausländischer Gruppen gewesen sind, insbesondere einer Gruppe aus Hongkong, also unserem Partnerbistum. Das war schon sehr spannend, Menschen aus Hongkong und Umgebung, ja, das Ruhrgebiet zeigen zu können.
Das glaube ich. Dann auch 2005 das Zukunftskonzept. Da in dem Zuge wurden unter anderem knapp 100 Kirchen geschlossen, das Generalvikariat verkleinert, Arbeitsplätze gestrichen. Es gab unter anderem eine Demo mit 5000 kirchlichen Mitarbeitern, Angehörigen mit einer Menschenkette, die um den Essener Dom ging.
Das war wirklich ein sehr bedrückender Moment. An diese Menschenkette kann ich mich noch sehr genau erinnern. An die vielen Menschen, die tatsächlich als Mitarbeitende Angst um ihren Arbeitsplatz hatten und zum anderen natürlich an die vielen, vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden, die Sorge hatten, was passiert jetzt mit unserer Kirche. Ich habe damals im Vorhinein ein Krisenkommunikationspapier entwickelt und habe sehr eindringlich damals auch auf unsere Verantwortlichen im Bistum, also Bischof, Generalvikar, aber auch die ganzen Dezernenten, die wir damals hatten, eingeredet und gesagt, ihr müsst tatsächlich zu den Menschen gehen in der Menschenkette und müsst mit denen sprechen und versuchen, denen die Sorgen zu nehmen, die da zu Recht aufkamen.
Wie haben Sie sich gefühlt in dem Moment?
Ja, es ist schon sehr bedrückend gewesen, das einfach mal zu erleben. Also auf der einen Seite war es ja so eine Solidaritätsaktion derjenigen, die davon betroffen waren, also untereinander, die da für ihre Heimatkirche oder für ihren Arbeitsplatz, insbesondere in der sogenannten mittleren Ebene. Also wir hatten immer noch so kleine Generalvikariate, sage ich mal, in jeder Stadt oder in jedem Kreisdekanat. Also das zu erleben war schon irgendwie sehr bedrückend. Auch die Sorgen und Nöte der Menschen, die da zum Ausdruck kamen. Aber auf der anderen Seite war es eben auch meine Pflicht, dafür zu sorgen. Man kann nicht schönreden, dafür war die Situation auch zu schwierig, aber zu erklären, was denn da jetzt passiert. Und das ist die Aufgabe von Kommunikation. Inwieweit uns das gelungen ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Es war ja dann ein Prozess, der dann in Gang kam. Aber das sind eben die schwierigen Momente auch, mit denen man dann in so einer Rolle konfrontiert wird.
Als nächstes habe ich 2008, 50-jähriges Bestehen des Bistums.
Ja, schön, dass ich auch gute und schöne Ereignisse.
Auf jeden Fall.
Nein, das war schon ein wirkliches, schönes Fest. Ich glaube, das Wetter war auch entsprechend auf dem Burgplatz. Viele tausend Menschen waren da. Ich meine, es wären 8000 Menschen, wenn ich das richtig erinnere, da gewesen, die angesichts dieser vielen Umstrukturierungsprozesse, die sich ja schon abzeichneten, aber nochmal so ein Wir-Gefühl auch gezeigt haben und wo die Menschen einfach auch mal feiern konnten und wo man auch stolz sein konnte, was dieses Bistum in 50 Jahren ja erlebt hat und aufgebaut hat. Auch wenn schon sich abzeichnete, dass manches von dem, was da aufgebaut wurde, nicht bleiben wird. Aber es war ein fröhliches Fest, daran erinnere ich mich.
Dann habe ich 2010 das Jahr, wo sich ein, um jetzt mal leider zu den unangenehmen Sachen zu kommen, ein Dutzend möglicher Missbrauchsopfer gemeldet haben im Bistum Essen. Da ging es los und 23 gab es ja dann auch Hinweise zu Kardinal Hengsbach.
Es hat ja schon früher, auch vor 2010, schon einmal das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch gegeben. Natürlich nicht in dem Ausmaß, aber es lag schon ein Schatten natürlich über all diese ganzen Dinge, die sich dann noch später auftaten. Also es ist seitdem viel geschehen, das muss man sagen. Und was mich auch freut, ich habe am Anfang, als ich so die ersten Male in meiner Rolle als Pressesprecher damit konfrontiert worden bin, immer gesagt, mich interessiert gar nicht so sehr der Einzelfall, der ist schlimm genug. Mich interessiert, hat es weitere Fälle gegeben? Und nach dem damaligen Stand, kann ich nur sagen, ist man immer sehr offen mit mir umgegangen und hat mir die Dinge genannt, die man kannte. Und wir haben dann gelernt, es gibt noch viel mehr Fälle, die auch die damals handelnden Personen nicht immer alle kannten, weil für mich war immer eine Prämisse, die ich 30 Jahre versucht habe durchzuhalten und nicht nur versucht habe, sondern auch durchgehalten habe, nämlich ich will nie eine Kollegin oder einen Kollegen anlügen müssen. Also wenn ich gefragt werde, kann ich sagen, ich weiß es nicht, dann weiß ich es auch wirklich nicht, aber das war mir wichtig und so sind wir damals all die Fälle, die sich so abzeichneten oder von denen man wusste, so durchgegangen. Ich habe diesen Zettel noch unlängst gefunden, als ich von der Aufarbeitungskommission danach gefragt worden bin und konnte da auch ehrlich sagen, also man ist da im Bistum schon sehr offen mit umgegangen. Dass wir damit alles richtig gemacht haben, will ich überhaupt nicht sagen, sondern ich will nur sagen, wir haben uns diesem Problem von Anfang an gestellt. Sicherlich auch Fehler gemacht, keine Frage, aber ich finde schon auch sehr wichtig zu sagen, was in Sachen Aufarbeitung und Prävention seitdem geschehen ist, ist wirklich enorm. Und das darf man sicherlich nicht vergessen. Damit ist noch längst der Aufarbeitungsprozess noch lange nicht beendet. Der wird uns weiter begleiten. Das ist auch wichtig. Aber was ich so 2010 eben abzeichnete, ich hätte es mir nicht vorstellen können, was da noch alles auf uns als Bistum, aber eben auch auf uns als katholische Kirche zukommt.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Pressesprecher des Bistums Essen gewesen. Sie haben auch gerade gesagt, Ihnen ist wichtig, Sie sind Christ und Sie glauben an Gott. Und wenn Sie gleichzeitig an diese schrecklichen Vorkommnisse denken, was macht das mit Ihnen persönlich? In dem Moment arbeiten Sie für die Institution, von der Sie wissen, da waren Menschen, die solche schrecklichen Dinge gemacht haben.
Ich muss ganz offen sagen, ich konnte damit relativ professionell umgehen. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich eine Vergangenheit hatte als jemand, der jahrelang beim Gericht, insbesondere bei Strafprozessen dabei gewesen ist. Und ich habe da Dinge gehört, erlebt, erfahren, auch von menschlichen Schicksalen. Und das hat mich so ein bisschen gestählt, einerseits. Andererseits muss ich sagen, von den vielen Fällen, mit denen ich zu tun hatte, hat es auch welche gegeben, die mich wirklich verfolgt haben. Also ich habe selber lange Zeit in dieser Kommission gesessen oder in dieser Arbeitsgruppe gesessen, die sich mit diesen Fällen befasst hat. Natürlich immer auch aus kommunikativer Sicht. Also es musste ja jemanden geben, der es dann auch irgendwie der Öffentlichkeit sagt. Aber ich habe eben mit vielen Betroffenen, Opfern gesprochen, aber auch mit Tätern. Und ich habe so 2-3 Fälle, wo ich einfach sagen muss, die verfolgen mich bis heute. Also die lassen mich nicht los. Die Schilderung auch dieser und Personen, auch das, was die erleben mussten, was die durchlitten haben, bis heute durchleiden, das geht mir nicht aus dem Kopf. Insofern, das ist wirklich nicht einfach. Also es geht mir auch sehr nah. Und ich habe bei dem einen oder anderen manchmal 2 Nächte nicht geschlafen, weil ich überlegt habe, wie antworte ich dem jetzt, demjenigen, der mir da geschrieben hat. Und einmal habe ich mit einem dieser Betroffenen gesprochen und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich bin einfach so sehr auf ihrer Seite, dass ich mich nicht mehr neutral verhalten kann. Also ich kann alles, was sie mir sagen, so nachvollziehen und habe es dann auch mit seinem Einverständnis anderen zur Weiterbearbeitung gegeben. Also solche Fälle gibt es dann auch. Aber gut, es ist eben der Job, tatsächlich sehr professionell damit umzugehen. Also eine Krankenschwester oder ein Arzt, der jedes Mal, wenn er Blut sieht, sagt, es geht nicht, dann ist der falsche Beruf. Also insofern, wenn man Journalist wird, will man nicht unbedingt solche Dinge, oder wenn man Pressesprecher wird, will man nicht immer solche Dinge da mitteilen müssen. Aber es gehört halt auch zum Job.
Aber Sie haben nie daran gezweifelt, dass das trotzdem weiter der richtige Beruf ist?
Nee, an meinem Beruf habe ich nicht gezweifelt. Ich habe mich zuweilen schon mal gefragt, wie ist das jetzt hier, kann man in diesem Laden Kirche weiterarbeiten? Ja, also solche Momente gibt es natürlich, aber da habe ich genügend Freunde und Freundinnen, mit denen man sprechen kann, auch mit meiner Familie, wo man dann auch merkt, wenn man drüber redet, wird es manchmal schon leichter.
Das ist gut. Wir zeichnen diese Podcast-Folge am 7. April auf. Vor 3 Tagen ist ein besonderer Prozess am Landgericht hier in Essen gestartet. Ein Mann fordert Schmerzensgeld vom Bistum Essen, weil er sagt, er ist in den 70er Jahren von einem Priester missbraucht worden. Jetzt sind die meisten Fälle verjährt und kommen nicht vor Gericht. Verfolgen Sie den Prozess privat und was löst das bei Ihnen aus?
Also das ist einer der Fälle, die ich am längsten kenne. Ich kenne den Betroffenen, auch persönlich. Ich habe den Täter tatsächlich jetzt das erste Mal live erlebt, denn verfolge ich das privat? Ja, ich bin sogar bei dem Prozess anwesend gewesen, weil mich dieser Fall so sehr interessiert und weil ich ihn so lange kenne und habe dann eben auch zum ersten Mal diesen Täter kennengelernt, oder beziehungsweise ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt, aber erlebt vor Gericht.
Er hat eine Aussage gemacht.
Er hat eine Aussage gemacht. Ja, das ist sicherlich einer der schlimmsten Täter gewesen, die wir in der katholischen Kirche haben. Das kann man so sagen. Er war zwar die kürzeste Zeit als Priester im Bistum Essen tätig, war aber immer bis zum Schluss, bis er laisiert worden ist, Priester des Bistums Essen. Aber die längste
Zeit. Laisiert worden, müssen wir, glaube ich, kurz erklären.
Genau, also er ist aus dem Priesterberuf entlassen worden, war aber die längste Zeit als Priester im Erzbistum München-Freising tätig.
Was machen solche Ereignisse mit der Institution Kirche?
Ja, sie untergraben natürlich in einer Weise das Vertrauen, weil die Fallhöhe, die wir haben, die ist natürlich außerordentlich. Eine Institution, die sich um den Nächsten kümmern will, die Liebe predigt, aber eben in einer doch etwas anderen Weise, als es diese Täter da missverstehen. Eine solche Institution, die das Gute will. Und dann müssen manche Kinder die Hölle auf Erden erleben, oder sie haben sie erlebt, dann auch der nicht immer richtige Umgang mit solchen Taten. Dann natürlich auch die Art und Weise, die Dinge so ein bisschen schönreden zu wollen oder dass sie nicht so schlimm sind. Und das macht es alles ganz schwierig. Und das, was da an Vertrauen verloren geht, das kann man nicht so ohne weiteres, nicht in Wochen, nicht in Monaten, vielleicht auch nicht in Jahren, so ohne weiteres zurückholen. Und die katholische Kirche, das will ich mal insgesamt sagen, hat da nicht immer den besten Auftritt gehabt, wenn es darum geht, zu erklären, wie man denn jetzt diese vielen Fälle aufarbeiten möchte. Und man ist ja noch mittendrin und das wird wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres schnell enden.
Wo sehen Sie die katholische Kirche in der Zukunft und was muss passieren, damit auch morgen noch Menschen ihr Zuhause für die Seele, für den Geist in der Kirche finden können?
Also erst einmal glaube ich, dass diese Welt weiter säkularer wird und dass die Kirchenferne zunehmen wird. Ja, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist so. Das sehe ich aber jetzt auch gar nicht so dramatisch, weil es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Höhen und Tiefen gegeben und ich werde eher noch Tiefen erleben und in meinem Alter jedenfalls keine Höhen mehr. Das stimmt mich aber überhaupt nicht pessimistisch, weil ich glaube, die Kirche wird erst einmal kleiner werden. Sie sollte nicht zu einer Sekte verkommen. Das wird sie auch sicherlich nicht tun. Wenn wir weltweit gucken, die Zahlen der katholischen Kirche sind nach wie vor nicht nur stabil, sondern zum Teil auch steigend, also die Zahl der Mitglieder, das ist das eine. Es ist sicherlich nicht mehr, die katholische Kirche in Deutschland ist sicherlich nicht mehr der Nabel der Welt, vielleicht war sie das auch sowieso nie, aber sie wird unbedeutender werden in der Weltkirche. Das war jetzt auch so ein Ergebnis der Gespräche, die ich in Rom im Oktober mitbekommen habe. Da sind wir nicht mehr so auf dem ersten Platz. Aber wir werden, glaube ich, nach wie vor gefragt sein als Institution, auch wenn wir kleiner geworden sind. Mir bleibt immer noch in Erinnerung ein Ereignis 9/11, als die beiden Türme des World Trade Centers damals einstürzten. Ohne dass es irgendeines Aufrufes, zu irgendeinem Aufruf kam, plötzlich war der Dom in einer Weise voll. Ja, weil die Leute einen Ort suchten, wo sie Trost finden konnten. Das werden nicht alles Christen gewesen sein. Das werden nicht alles Menschen gewesen sein, die vielleicht gebetet haben. Aber sie suchten einen Ort, um zu gucken, wie kann man mit so einem dramatischen, so einem schrecklichen Ereignis umgehen. Und ich will jetzt nicht sagen, wir müssen jetzt solche dramatischen Ereignisse haben, sondern...
Aber wie schön zu wissen, dass es den einen Ort gibt, den alle gleichzeitig gefunden haben.
Genau, ich glaube, es gibt, also wir sind nach wie vor nicht unbedeutend, wir sind angefragt, wir werden auch immer noch mal gefragt zu bestimmten Dingen, wenn es um Lebenswenden geht, bei der Geburt, beim Tod, also es gibt immer noch Fragen.
Bei den entscheidenden Erlebnissen im Leben ist die Kirche wieder wichtig.
Ja, zumindest will man wissen, was sagt ihr denn dazu? Und man beschwert sich ja auch, wenn wir nichts sagen und sagen, also eigentlich hätten wir jetzt mal erwartet, dass die Kirche also sich da meldet. Ich denke, also wir müssen aufpassen, dass wir, auch wenn wir kleiner werden, nicht irrelevant werden. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich kenne den einen oder anderen Bischof gar nicht weit von hier, der sich zu solchen Fragen sicherlich auch äußern wird. Und unser Generalvikar, das kann man ja gerade in den sozialen Medien sehen, tut das ja auch immer wieder und meldet sich da zu Wort.
Ich habe noch eine Frage zu etwas, was in Ihrem Büro stand. Also es ist nicht mehr Ihr Büro, aber Sie hatten im Regal einen Zettel, ich erinnere mich nicht ganz genau, aber sinngemäß stand da die Frage, tun wir die richtigen Dinge? Was hat's damit auf sich?
Das ist das Ergebnis mal gewesen, dass ich an einem Workshop teilgenommen habe, wo es eben um die Zukunft auch unseres Bistums ging. Und es gab mehrere solcher Zettel und Fragen, aber ich habe mir den mitgenommen, weil ich glaube, dass man sich immer wieder diese Frage stellen muss, tun wir die richtigen Dinge? Das heißt, man muss hin und wieder mal vom ganz anderen Ende her denken. Ich habe letztens bei Netflix abends spät eine Serie immer mal wieder geguckt und da ist eine ungewöhnliche Polizeidetektivin, die immer sich in die Rolle des möglichen Täters hineinversetzt hat und zwar von einer ganz anderen Richtung her denkt. Und ich glaube, so müssen wir es auch hin und wieder tun in dieser Gesellschaft, dass wir uns fragen, also nur weil wir es immer so gemacht haben oder weil es so schön bequem ist und so, nicht tun wir die richtigen Dinge. Also und dann kann man vielleicht auch nochmal umdenken. Und der Kopf ist ja bekanntlich rund und deswegen sollten unsere Gedanken auch mal in eine andere Richtung kreisen.
Schön. schön gesagt. Wie war eigentlich Ihr Abschied? Hat vielleicht auch der Bischof Ihnen noch was Persönliches mit auf den Weg gegeben, als Sie Ihr Büro geräumt haben und Ihre Abschiedsfeier hoffentlich genossen haben?
Also bei der Büroräumung war er nicht zugegen. Das hat sich auch, das muss man sagen, über einige Wochen hingezogen. Da sammelt sich so viel an.
In 30 Jahren.
Und da ich ja noch ein analoger Mensch bin und viele Akten habe, musste ich dann wirklich so aktenweise alles durchsehen und es dann entsprechend vernichten und so. Also das war schon auch eine Aufgabe. Aber nein, meine Verabschiedung war sehr schön. Ich könnte da jetzt eigentlich nur in Superlativen drüber sprechen, weil man hat mir wirklich eine sehr schöne Verabschiedung geboten. Es war nicht so der übliche Rahmen. Also es gab so eine kleine Talkshow mit drei Gästen, die über die Zusammenarbeit mit mir berichtet haben. Unter anderem war Kollege Kopf, Matthias Kopf von der Deutschen Bischofskonferenz da, der Pressesprecher, der über die Zusammenarbeit mit mir berichtet hat. Unser Dompropst war da und eine Kollegin noch aus dem Bistum Trier. Das war lustig, was man so über mich erzählte. Es war aber auch durchaus ehrlich. Also insofern, das war sehr schön.
Wollen Sie eine Anekdote weitergeben, wenn Sie gerade schon sagen, dass vieles lustig, aber teilweise auch wahr war?
Also, Matthias Kopp hat darauf hingewiesen, dass er gar nicht geahnt hat, dass ich so ein Feierbiest beim Kölner Karneval sein kann. Er hatte uns mal eingeladen und wir sind da gewesen. Das war ein sehr schöner Abend in der Flora in Köln. Ich musste ihm aber sagen, dass ich da schon häufiger Gast bei verschiedenen Karnevalssitzungen in Köln bin. Also das war sicherlich der lustige Teil. Aber ich weiß, dass unser Dompropst, als er mich also über den Umstand berichten musste, wie er mich kennengelernt hat, berichtete, dass ich ihm damals mehr oder weniger einen Korb gegeben habe bei einem Thema, das ich kommunikativ vorbereiten sollte und gesagt habe, das klappt nie. Das hat dann natürlich geklappt, und aber dass ich so rigoros gesagt habe, es klappt nie, das fand er, das musste er doch nochmal sagen.
Ja, das hat er sich offensichtlich 30 Jahre gemerkt.
Ja.
So, jetzt sind Sie im Ruhestand, aber so richtig in Rente sind Sie ja eigentlich noch nicht. Sie sind noch Schatzmeister im DJV-Bezirksverband Essen-Mülheim-Oberhausen, Deutscher Journalistenverband für alle, die es nicht wissen, und Mitglied der Landesmedienkommission.
Genau, also man hat mich gebeten, diesen Job in der Landesmedienkommission auch weiter zu tun. Also die Legislaturperiode endet erst im Herbst des kommenden Jahres. Das freut mich auch sehr, weil ich da glaube, ganz gut im Thema zu sein. Man muss sich da auch schon ein bisschen einarbeiten, wenn man da die nordrhein-westfälischen Bistümer vertreten will. Und es hält einen auch thematisch so auf dem Laufenden, denn die Veränderungen, die es in den Medien gibt, auch in der Medienlandschaft gibt, das ist ja und bleibt ein spannendes Thema.
Das auf jeden Fall. Das letzte Wort in unserem Podcast hat wie immer unser Gast, deswegen sage ich jetzt schon mal vielen Dank. Ich bin Anne Schweizer und sage Dank an alle fürs Zuhören und gebe jetzt ab an Ulrich Lothar.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mein erster Podcast gewesen. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht auch nicht der letzte, aber ich habe immer mal in einer Jury, die verschiedene Medien beurteilen musste, also im Bereich von Kirchen, also nicht beschränkt auf die katholische Kirche, unter anderem auch immer Podcast hören müssen. Hören müssen heißt in dem Fall, nicht alle haben mir gefallen, und manchmal habe ich als Kritik da eigentlich nur noch drunter geschrieben, es gibt zu viele Podcasts. Dieser Podcast ist sicherlich nicht zu viel. Also insofern vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.